GIS Radio, der Geo-IT-Podcast. Immer hintergründig, immer aktuell. Mit Beiträgen, Reportagen und Interviews.
Hallo und herzlich willkommen bei GIS Radio, dem Geo-IT-Podcast des Fachmagazins GIS Business. Wir sind heute in Wien-Meidling. Verabredet bin ich mit Herbert Sauruck, Blackout- und Krisenvorsorge-Experte, international anerkannt und gleichzeitig Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge. Hallo und schönen guten Tag. Herr Sauruck, zeigt sich, dass wir in Deutschland oft nicht die Bereitschaft mitbringen, an einem Strang zu ziehen? Sie sind viel in Deutschland auch unterwegs, auch im Thema Krisenprävention, Krisenmanagement, Blackout-Szenarien. Was ist Ihr Eindruck? Woran hapert es am meisten, wenn Sie auf Verwaltungen, wenn Sie auf die Politik, wenn Sie aber auch vor allem auf Unternehmen im Bereich Risiko und dann auch im Bereich Krisenmanagement schauen?
Ja, meine Wahrnehmung ist, dass man gewisse Dinge ausblendet und das Wichtigste beginnt eben damit, dass man Risiken oder auch Unsicherheiten, wie wir sie jetzt immer mehr sehen, akzeptieren können und daher auch entsprechende Maßnahmen vorbereiten, um damit umzugehen. Das heißt, man muss sich nicht auf jedes Szenario vorbereiten, aber zumindest auf die Handlungsfähigkeit. Und das Problem ist eben aus dieser Vergangenheit, das hatten wir in Österreich auch, der Fokus immer auf das Verhindern, was ja auch sehr erfolgreich passiert ist. Aber durch die Polykrisen, in denen wir jetzt uns befinden, wird das immer schwieriger. Das heißt, wir brauchen auch die zweite Seite, nämlich die Handlungsfähigkeit, um mit unerwarteten Überraschungen umgehen zu können. Und da gibt es enorm Luft nach oben. Und meine Erfahrung in Deutschland ist halt gerade Thema überregionaler Stromausfall, Blackout. Bedeutet nicht nur Stromausfall, sondern Logistikkollaps ist bisher kaum ein Thema gewesen. Letztes Jahr ist es deutlich besser geworden. Es ist aber ein bisschen wieder zurückgegangen auch. Und da sind so viele Dinge offen, die zu machen werden, dass das halt natürlich jetzt auch überbordend ist. Weil es ja auch im Alltag genug Alltagskrisen oder eingespannte Situationen gibt und natürlich die Ressourcen fehlen, weil das ja alles optimiert worden ist. Ne?
Wenn wir von Risiko sprechen, sprechen wir gleichzeitig aber auch von der Chancensicht. Wenn wir jetzt auf Österreich blicken, was macht Österreich aus Ihrer Sicht besser, um mit Wetterereignissen, aber auch mit dem Thema der besseren Mobilität, das hängt ja alles eng miteinander zusammen, umzugehen, um am Ende die Bevölkerung, aber auch Unternehmen besser zu schützen und präventiv sich besser aufzustellen?
Ein Thema, das spannend in allen drei Ländern immer kommt, ist immer Föderalismus. Es ist nur eine andere Größenordnung. Ne? Und daher Deutschland hat natürlich eine deutlich mehr Größe und daher auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen, auch unterschiedliche Erfahrungen und Voraussetzungen. Ne? Es ist immer der generelle Fluch, wenn wenig passiert, bin ich schlechter vorbereitet, habe ich weniger Handlungskompetenz, um damit umzugehen. Und das hängt sicher auch damit zusammen jetzt in Deutschland, dass das wahrscheinlich in vielen Gebieten zutrifft. Und zum anderen halt ja immer weniger damit sich zu beschäftigen, weil die Ressourcen woanders hingegangen sind. Daher fehlt auch die Handlungskompetenz, die Vorbereitungen, die Ressourcen, human, aber auch materiell. Und daher ist es so schwierig. Und das andere ist halt häufig dieses Silo-Denken, wo man halt mit gewissen Themen umgeht, wo man sich auskennt, vorbereitet ist. Aber wenn vernetzte Krisen auftreten, das heißt, wo sich Dinge einfach fortpflanzen, dann scheitert es halt oft daran, dass man in Silos das nicht lösen kann. Und es braucht eben dieses vernetzte Denken in der Vorbereitung vor allem. Kenne in der Krise deine Köpfe als 3K-Regel, als ganz wichtiges Stichwort, um dann einfach in der Krise besser zusammenwirken zu können und nicht nur die Behördensicht oder sonstiger Sicht zur Verfügung zu haben.
Gerade Unternehmen betreiben so eine Art digitale Ablasshandel. Das heißt, sie setzen Software im Risikomanagement als Beispiel ein und glauben damit, alle Probleme vom Tisch zu haben. Ist das nicht ein Fehler, der sich dann in Krisenzeiten vor allem rächt?
Ja, natürlich. Wenn man das Werkzeug nicht richtig einsetzt, ist jedes Werkzeug wertlos. Ja, ich muss wissen, wo sind die Grenzen, wo kann es mich unterstützen in meiner Vorbereitung und auch dann vielleicht in Bewältigung. Aber das ersetzt nicht die Kommunikation unter den Akteuren. Und das wird halt leider gerne vergessen. Man glaubt, man hat ein Tool und man hat jetzt die Prozesse dahinter abgebildet. Aber wenn die wichtigsten Handlungsschritte nicht zwischen den Ohren der Mitarbeiter sind, dann wird es wieder nicht funktionieren.
Das heißt, im Umkehrschluss, Die analoge Daseinsvorsorge, der analoge Prozess hat durchaus seine Berechtigung, gerade in Krisenzeiten, wenn eventuell auch die digitale Kommunikation auseinanderfällt, nicht funktioniert.
Genau, wieder sowohl als auch. Natürlich soll ich die Möglichkeiten nutzen, um, wenn es funktioniert, besser reagieren, handeln zu können oder mich besser vorbereiten zu können. Stichwort auch Frühwarnsysteme. Aber ich muss immer wissen, wie schaut meine Rückfallebene aus, wenn eben diese Unterstützungsmöglichkeiten, warum auch immer, vielleicht nicht im vollen Umfang oder überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Also es braucht immer beides.
Hier stellt sich nun die Frage, oder es ist vielmehr auch ein Fingerzeig, dass viele Organisationen unter einer methodischen Schwäche im Umgang mit möglichen Krisenereignissen leiden. Wie beurteilen Sie diese Situation?
Ja, meine Wahrnehmung ist, gerade jetzt mit Risikomatrizen und so weiter, dass wir da falsche Werkzeuge anwenden. Das war in der Vergangenheit in einem relativ komplizierten Weltumfeld durchaus tauglich und ist auch weiterhin für gewisse Szenarien tauglich. Aber wir schlittern jetzt eben durch diese Vernetzung, Digitalisierung immer mehr in komplexe Strukturen und auch eben Nebenwirkungen. Und meine Erfahrung ist, dass halt weder in der Bildung noch sonst irgendwo breiter wirklich Komplexität bewusst ist, was das wirklich bedeutet, welche Nebenwirkungen da zu erwarten sind, eben kleine Ursache, große Auswirkungen oder Kettenreaktionen und so weiter. Und das ist eben die neue Gefahr, wo man sicher die falschen Methoden derzeit anwendet, um auf jetzt größere, schwere Ereignisse oder Krisen reagieren zu können.
Wenn wir auf Naturkatastrophen schauen, sind ja nicht nur wir Bürger betroffen, sondern auch Unternehmen. Im Fall der Fälle mit enormen Kosten, mit enormen Verwerfungen für Unternehmen, für ganze Branchen. Wie kann denn aus Ihrer Sicht ein präventives Krisenmanagement aufgebaut werden, um sich bestmöglich zu wappnen?
Also ein zentraler Punkt ist immer vorbereitete Mitarbeiter, weil die sind das wichtigste Asset, um in neuen Situationen noch improvisieren zu können. Und wenn die Mitarbeiter zu Hause ein Problem haben, dann kommen sie nicht in die Arbeit. Punkt. Also das ist einmal der erste Schritt, der überall notwendig wäre, bislang aber meistens hinausgeschoben wird oder nicht angegangen wird, weil man, warum auch immer, sich nicht wirklich traut. Ja, und dann geht es einfach halt auch gewisse Szenarien, sich zu beschäftigen. Und mein Kernthema ist eben Blackout-Vorsorge. Und ich denke, wenn ich mit dem Thema mich beschäftigt habe, dann weiß, okay, da gibt es keinen Strom, da gibt es keine Telekommunikation, also sehr wenig Spielraum. Und ich bereite das entsprechend vor, dann kann ich mit allen anderen Szenarien, wo ich mehr Ressourcen zur Verfügung habe, sicher wesentlich besser umgehen. Also man muss ja irgendwo mal festhalten und ich denke, Blackout ist ein gutes Szenario, weil es auch leider sehr realistisch ist, um mal die eigenen Strukturen zu durchleuchten, wo wird es besonders kritisch, wenn sowas passieren würde, welche Möglichkeiten haben wir, wie kann man das vorbereiten und das möglichst einfach gehalten und kommuniziert, das müssen alle wissen, nicht nur die Spezialisten, dann hat man, glaube ich, schon eine gute Basis und dann kann man natürlich weitere Themen angehen, was auch derzeit ganz wichtig wäre. Cyberthema sehr viele mittlerweile erwischt hat und zukünftig noch weiter erwischen wird wahrscheinlich. Und wenn ich weiß, wie gehe ich mit so einem Ereignis um, dann kann ich schon sehr viel abfedern.
Ganz nach dem Motto, keep it simple, stupid. Sie als Blackout-Experte, schauen wir auf das Thema Stromausfall im Konkreten. Wie sehen die Risikostufen aus? Sollte es zu einem ein- bis mehrtägigen Stromausfall kommen? Können Sie das mal grob zusammenfassen?
Ja, also es ist ganz wichtig, eben zu definieren, was man unter einem Blackout versteht, weil das derzeit leider sehr pauschal für jeden Stromausfall verwendet wird. Und ich verstehe nur einen Blackout, einen überregionalen, das heißt zumindest mehr Staaten oder größere Staatsgebiete betreffenden und länger andauernden Stromausfall. Das ist aber nur das erste Auslöseereignis, das Initialereignis. Aber es geht vor allem um Infrastruktur- und Versorgungsausfall, der daraus resultiert. Das heißt, wenn wir, so wie in Österreich zu erwarten, ein, zwei Tage maximal Stromausfall hätten, weil wir das dann aus eigener Kraft wieder hochfahren können, ist noch immer zu erwarten, dass es mehrere Tage danach dauern wird, bis die Telekommunikationsversorgung wieder funktioniert, weil wir hier mit größeren Hardware-Schäden, Störungen, Überlastungen rechnen müssen. Das ist die Phase 2. Und dann kommt die Phase 3, das heißt, solange eben die Telekommunikation nicht wieder breit verfügbar ist, gibt es keine Produktion, keine Logistik, Warenverteilung und auch keine Treibstoffversorgung. Das heißt, es bleibt weiterhin alles im Stillstand und dann beginnt der Wiederanlauf. Und der Wiederanlauf ist nicht, wie viele leider nach wie vor erwarten, es geht einfach normal weiter wie davor, sondern es wird ein langwieriger und schwerer Wiederanlauf, weil dann erst die Synchronisation beginnen muss, die Abstimmung, wer hat noch welche Produkte, wer braucht was, wie kann man das das rationiert aufteilen, damit möglichst viele Menschen noch davon profitieren können. Und dann beginnt das Ganze wieder. Und ja, das ist halt, wenn eine hochabhängige Lieferkette, just in time, just in process, organisiert, mal stillsteht dann, und irgendein Kettenglied ausfallen sollte, von dem einfach auszugehen ist, weil irgendwo größere Schäden auftreten, dann funktioniert die ganze Kette nicht. Und das ist uns, glaube ich, viel zu wenig bewusst. Wir haben so jetzt in den letzten Jahren einige kleinere Beispiele gesehen und gesehen, welche Folgewirkungen damit bereits ausgelöst werden können, zum Beispiel in die Suezkanalblockade. Aber wenn wir davon ausgehen müssen, dass in Mitteleuropa zu einem großflächigen Stromausfall kommt und wenn der nur insgesamt, weil es nicht so großflächig ist, mehrere Stunden, ab 6 Stunden dauert, würden die Nachwirkungen Wochen und Monate dauern, um das wieder zu stabilisieren.
Sie sprachen jetzt einen kurzfristigen, in Anführungszeichen kurzfristigen Ausfall von 1, 2, 3 Tagen an. Was passiert denn erst, wenn, nehmen wir das Beispiel, eine Woche kein Strom zur Verfügung stünde?
Ja, das Entscheidende ist nicht nur die Dauer, sondern vor allem die betroffene Region oder Fläche. Eine Woche wäre eigentlich das Letztmögliche, wo das noch reversibel ist, hoffentlich, weil eigentlich schon ab 48 bis 72 Stunden kritischer Punkt erreicht wird, dass wir nicht mehr wissen, ob wir die Telekommunikationssysteme wieder zum Laufen bringen, weil dann die Notstromversorgung in den meisten Bereichen zu Ende ist. Und wenn es in diesen Backbone-Systemen zu Ausfällen kommt, zu wirklichen Stromausfällen, dann ist mit erheblichen Schäden zu rechnen und es ist dann nicht mehr einfach wieder einzuschalten. Das heißt, alle über 48 bis 72 Stunden großflächiger Stromausfall ist mit sehr viel Unsicherheit verbunden, betrifft aber auch die Unternehmen selbst. Das heißt, die ganze Gebäudeleittechnik, Prozessleittechnik und solche Systeme, die grundsätzlich nie stromlos sind, wo wir nicht wissen, wie viele Schäden dort auftreten. Und das ist im Kleinen überschaubar meistens oder fällt nicht auf, weil man die Techniker bekommt, die Ersatzteile bekommt. Aber beim Großflächenausfall wird es weder die Techniker geben noch die Ersatzteile. Daher wieder viele Kettenglieder, die ein Problem haben. Und, ja, und daher wird es so eben unterschätzt, auch im Wiederanlauf und welche Schwierigkeiten damit verbunden sind.
Im Risikomanagement wird stets der Mensch als wichtigster Treiber im kompletten Prozess hervorgehoben. Welchen Stellenwert nimmt er in der Krise wirklich ein und wie lässt sich seine Funktion im Rahmen des Krisenmanagements generell auch stärken?
Ja, Krisenmanagement ist ja kein Selbstzweck, sondern es geht um die Hilfestellung für Menschen oder die Auswirkungen für Menschen zu reduzieren. Wie schon gesagt habe, ganz wichtig ist eben die Vorbereitung, die persönliche Vorbereitung zu Hause, dass man zu Hause alles geregelt hat und dann den Kopf frei hat, um im Unternehmen, in der Organisation tätig zu werden oder auch dort so lange zu bleiben mit einem klaren Kopf, bis alles gesichert ist. Das erfordert eben diese Vorbereitung, die Einbindung der Mitarbeiter bereits im Vorfeld, damit das, was das Krisenmanagement dann entscheidet oder aufbereitet, auch wirklich funktionieren kann. Und ich glaube, dass da durchaus Luft nach oben ist, dass man sich im Krisenmanagement schon gut kennt, auch vielleicht Übungen gemacht hat und so weiter. Aber wenn ich das nie mit realen Mitarbeitern durchspiele, dann ist die Frage, ob das alles funktioniert. Hängt natürlich vom Szenario ab. Nicht? Wenn draußen alles funktioniert und nur als das Unternehmen oder Teilbereich betroffen ist, funktioniert das natürlich, weil die Leute dann Kopf frei haben. Aber wenn das Umfeld auch eine Problemlage gerade hat, eben Umwetterlage oder bis hin zum Infrastrukturausfall, dann ist immer persönliche Betroffenheit da und da hängt es eben von der Vorsorge, Vorbereitung des Einzelnen ab.
Abschließend die Frage, wenn wir in die Zukunft blicken, was sind aus Ihrer Sicht die Top 3 Krisenpräventionspunkte, wenn Sie diese zusammenfassen würden, die jedes Unternehmen auf dem Radar haben sollte?
Naja, das Top-Thema ist derzeit natürlich Cyberangriffe, das heißt, dass eigene Infrastrukturen verschlüsselt werden. Vor allem, wie schauen die Prozesse aus, wie geht man damit um, wo sind meine Partner, Experten, die ich zuziehen kann, wie gehe ich mit Lösegeldforderungen und so weiter. Also das soll auf jeden Fall ein Top-Thema sein. Das andere ist Betriebsunterbrechungen. Pauschal ausgesprochen, egal ob durch Cyber, durch Extremwetterlagen oder was auch immer. Das heißt, die Handlungsfähigkeit zu erhöhen, um einfach mit Überraschungen umzugehen. Und das ist eigentlich auch der dritte Punkt, Überraschungen, Umgang mit Überraschungen. Das heißt, nicht so sehr auf einzelne Themen fokussieren, kann durchaus sinnvoll sein, je nach Branche. Aber ganz generell, die nächsten Jahre werden sicher turbulent weitergehen oder noch turbulenter werden, als sie die letzten 4 Jahre waren. Und wenn man das einmal akzeptieren kann, dann kann man sich auch besser darauf einlassen, auf das, was kommt.
Das heißt, im ganzen Thema der Krisenprävention ist für viele Organisationen, aber auch Verwaltung, für die Politik noch einiges zu tun. Ja, liebe Freunde von GIS Radio, das war ein neuer Podcast mit Herbert Sauruck, Krisenmanagement-Experte, heute hier aus Wien. Bleiben Sie uns gewogen und bis bald, Ihr Andreas Eichel.
Radio, der Geo-IT-Podcast.